my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest. Am Mikrofon ist Melissa Eckstein. Im ersten Beitrag geht es um das Hohenloher Freilandmuseum. Der zweite Beitrag handelt vom Jazz Art Festival. Doch zunächst einmal die Nachrichten. Mannheim. In Mannheim ist ein Haus des Jugendrechts eröffnet worden. Dort arbeiten diejenigen zusammen, die an Strafverfahren gegen Jugendliche beteiligt sind. Das sind Staatsanwaltschaft, Polizei und Jugendhilfe. Auch die jeweils zuständigen Gerichte sind eingebunden. Nach Stuttgart, Bad Cannstatt und Pforzheim ist das Haus des Jugendrechts in Mannheim die landesweit dritte Einrichtung dieser Art. Ziel ist es, Strafverfahren gegen Jugendliche so schnell wie möglich abzuhandeln. Dies sagte Landesjustizminister Rainer Stickelberger bei der Eröffnung des Hauses in Mannheim. Gerade im Jugendstrafverfahren sei ein Grundsatz besonders wichtig. Die Strafe sollte der Tat auf dem Fuße folgen. Die enge Verzahnung von Justiz, Polizei und Jugendhilfe mache dies möglich. Dadurch könne rasch auf die Straftaten der Jugendlichen reagiert werden. Stickelberger und sein Kollege Innenminister Reinhold Gall wiesen darauf hin, dass die Zahl der verurteilten Jugendlichen in Baden-Württemberg sinkt. Allein im Jahr 2013 sei sie um 10% gefallen und befinde sich damit auf dem niedrigsten Stand seit 1995.
Stuttgart. Die Evangelische Landeskirche startet einen Ideenwettbewerb. Das Thema ist die Reformation, die sich in 2 Jahren zum 500. Mal jährt. Damals, nämlich 1517, schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Wittenberger Kirche. Dies gilt als der offizielle Beginn der Reformation. An dem Ideenwettbewerb können sich alle Württemberger beteiligen, ob sie nun Mitglied der Landeskirche sind oder nicht. Der Wettbewerb soll dazu aufrufen, sich mit Martin Luther auseinanderzusetzen und mit Ideen, die die Welt verändern. Gesucht sind kreative, tiefsinnige oder unterhaltende Ideen. Das können T-Shirts, Gedichte oder YouTube-Beiträge sein. Diese sollen die Themen, die die Landeskirche vorgibt, möglichst originell umsetzen. Wie die Landeskirche mitteilte, werden die Ideen von einer kirchenunabhängigen Jury bewertet.
Stuttgart. Jetzt schwitzen die Abiturienten wieder. In dieser Woche haben in Baden-Württemberg die Prüfungen begonnen. Kultusminister Andreas Stoch wünschte den Abiturienten von Stuttgart aus viel Erfolg. Die schriftlichen Prüfungen begannen am Mittwoch mit dem Fach Deutsch. Die letzten Klausuren werden am 27. März abgehalten, unter anderem in den Fächern Physik und Chemie. Rund 54.000 Schülerinnen und Schüler nehmen an der diesjährigen Abiturprüfung teil. Erstmals gibt es in diesem Jahr in Baden-Württemberg auch eine Prüfung im Fach Chinesisch. Die Zeugnisse werden in Baden-Württemberg spätestens am Dienstag, 30. Juni, ausgegeben.
Heilbronn. Die Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken setzt sich für bessere Arbeitschancen von Flüchtlingen ein. Sie fordert für Flüchtlinge einen besseren Zugang zum regionalen Arbeitsmarkt. Außerdem sollen die Potenziale der Flüchtlinge besser genutzt werden, fordert die IHK. Bei der diesjährigen Bildungsmesse im April plant die IHK Heilbronn-Franken deshalb eine Anlaufstelle für Flüchtlinge. Ziel ist es, den betroffenen Menschen erste Kontakte zu Unternehmen der Region zu ermöglichen. Die IHK will ihnen auch Informationen zur dualen Ausbildung und zum Bewerbungsverfahren mitteilen. Seit kurzem dürfen Asylbewerber und Geduldete nach 3 Monaten arbeiten, allerdings nur, wenn es für die entsprechende Stelle keine geeigneten EU- und deutschen Bewerber gibt. Bisher betrug diese Frist 9 Monate. In Zukunft soll auch die sogenannte Vorrangsprüfung nach 15 Monaten wegfallen. Für Fachkräfte wird sie sogar komplett gestrichen. Der Wirtschaft geht das aber nicht weit genug, teilte die IHK mit Blick auf den Fachkräftemangel mit. Im letzten Jahr kamen rund 25.000 Asylsuchende nach Baden-Württemberg. Fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor.
Stuttgart. Thomas S. Bob ist der neue Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der 12 Regionen. Er wurde in dieser Woche einstimmig dazu gewählt. Damit setzt sich Bob nun für die Interessen aller 12 Regionen Baden-Württembergs ein. Diese haben sich in der Arbeitsgemeinschaft der Regionalverbände in Baden-Württemberg zusammengeschlossen. Bob steht selbst dem Regionalverband Stuttgart vor. Zu seinem Stellvertreter wurde Jürgen Guse gewählt. Er ist der Vorsitzende des Regionalverbands Schwarzwald-Baarheuberg.
Rund 70 historischen Gebäuden auf 40 Hektar Fläche ist das Hohenloher Freilandmuseum das größte in Baden-Württemberg. Es widmet sich mit seinen Ausstellungen der ländlichen Bevölkerung vom 16. bis zum 20. Jahrhundert und lässt die Besucher an Aktionstagen in das Alltagsleben der Vergangenheit eintauchen. Im März beginnt die Saison 2015, in der wieder neue Ausstellungen und Attraktionen wie die funktionsfähige Mühle Laun geboten werden. Philipp Almasi hat für Fokus Südwest mit dem Museumsleiter Michael Happe gesprochen.
Ja, erstmal eine ganz grundlegende Frage. Was ist ein Freilandmuseum überhaupt? was ein Freilandmuseum ist. Ein Freilandmuseum ist ein Museum, das sich der Geschichte der Menschen im ländlichen Raum widmet. Anhand von historischen Gebäuden, die mit originalgetreuen Ausstattungen eingerichtet sind, können die Besucher die Lebensverhältnisse der Menschen früherer Zeiten nachvollziehen.
Ist es dabei auch unbedingt notwendig, dass, so wie es im Namen erwähnt wurde, das auf dem freien Land ist? Oder gibt es auch Freilandmuseen, die sich zwar damit beschäftigen, allerdings lediglich eine Ausstellung in einem Gebäude haben?
Nein, dann wäre es eine andere Kategorie von Museum. Die Kategorie Freilichtmuseum bzw. Freilandmuseum beinhaltet ja gerade das Zusammenwirken verschiedener Faktoren, wie jetzt beispielsweise eines Geländes, dessen Flächen nach Vorbildern aus der Vergangenheit angelegt worden sind. Das betrifft Felder, das betrifft Gärten, das betrifft Obstwiesen, alles Flächen, die mit Pflanzen, Nutzpflanzen historischer Sorten bebaut werden. Das betrifft die Haustiere, die gehalten werden, die früher auf den Bauernhöfen zu sehen waren, alles Tiere historischer Rassen. Das betrifft natürlich auch die Gebäude. Die Gebäude sind ja selber auch Museumsstücke und eben halt die Einrichtungen. Das heißt, die Gesamtheit der Lebensumstände der Menschen früher, die sind im Freilandmuseum nachvollziehbar. Und das geht natürlich nicht in einem Gebäude oder einem Raum.
Welche Attraktion bietet jetzt das Hohenloher Freilandmuseum und gerade was ist besonders an dem Hohenloher Freilandmuseum?
Die Freilichtmuseen oder Freilandmuseen, je nachdem wie sie sich bezeichnen, sind ja immer für eine bestimmte Region zuständig. Das heißt, sie vertreten eine Region, die kann unterschiedlich groß sein. In Baden-Württemberg gibt es 7 Freilichtmuseen, wir sind das größte davon. Wir haben auf unserem 40 Hektar großen Gelände 70 historische Gebäude, die aus verschiedenen Ortschaften der Region Württembergisch-Franken umgesetzt worden sind. Das heißt, in technisch aufwendigen Verfahren werden die Gebäude von ihren ursprünglichen Standorten auf das Museumsgelände verlagert und hier restauriert und mit der entsprechenden Einrichtung ausgestattet. Und die besondere Attraktion unseres Museums liegt darin, dass wir eben aufgrund dessen, dass wir relativ viele Gebäude haben, eine ja doch sehr weite Palette an Gebäuden haben. Das betrifft zum einen die regionale Differenzierung, die zeitliche Differenzierung, aber im ganz Besonderen die soziale Differenzierung. Weil wir blenden nämlich die Lebensgeschichten der einfacheren Bevölkerungsteile nicht nur nicht aus, sondern wir geben auch den Menschen einen thematischen Rahmen, wir bilden sie im Museum ab, die normalerweise bei der Kategorie Museen wenig berücksichtigt werden, wie beispielsweise Dorfarme, Tagelöhner oder Gefängnisinsassen. Auch diese Menschen finden bei uns einen Platz, beziehungsweise sie werden hier dargestellt, eben halt über die Gebäude. Auf der anderen Seite gibt es natürlich wohlhabende Bauernhäuser, Gaststätten und so weiter. Also im Prinzip haben wir eine sehr, ja, ich sag mal, weite Palette an verschiedenen Themen, die wir in den Gebäuden ansprechen, die wir unseren Besuchern vermitteln. Wir haben darüber hinaus eine ganze Reihe von Sonderausstellungen in jedem Jahr, von Dauerausstellungen. Auch in diesem Jahr eröffnen wir eine neue Dauerausstellung zur Geschichte der Milchwirtschaft. Ja, und es gibt eine ganze Reihe von Aktionstagen, allein in diesem Jahr 30.
Was ist dieses Jahr neu und besonders?
Ja, in diesem Jahr neu ist auf jeden Fall ab dem 25. Mai unsere Mühle Lauen. Das ist eine Wassermühle. Mit Wasserrädern wird angetrieben eine Getreidemühle und eine Sägemühle. Und diese Mühlentechnik, das Gebäude steht schon seit 2010 bei uns, aber diese Mühlentechnik, die ist jetzt im vergangenen Jahr restauriert worden. Wir haben eine Wasserversorgung für die Wasserräder geschaffen und die Mühle im betriebsfähigen Zustand wird am 25. Mai, das ist der Pfingstmontag, der Deutsche Mühlentag, eingeweiht, eröffnet. Dann haben wir im Moment in unserer Museumsgaststätte Roter Ochsen große Veränderungen. Wir haben neue Pächter und vor allen Dingen wird das Gebäude modernisiert. Also jetzt nicht modernisiert im Sinne von modern, sondern es wird restauriert. Es wird in einen Zustand versetzt, der, ich sag mal, einen historischen Gasthof in einem neuen, frischen Gewand präsentiert. Und da sind die Arbeiten im Moment in vollem Gang. Und wir haben darüber hinaus noch einige Ausstellungen. Seit einer Woche ist bei uns zu sehen die verzauberte Welt der Marionetten, 90 Jahre Gerhards Marionettentheater. Wir haben am 7. Juni die Eröffnung der Ausstellung zur Geschichte der Milchwirtschaft. Das wird eine Dauerausstellung und die wird heißen, die Milch kommt von der Kuh. Und am 12. Juli eröffnen wir eine Ausstellung mit Fotografien aus den 80er Jahren. Und diese Fotografien stellen Handwerker dar, die zu diesem Zeitpunkt, also in den 1980er Jahren, so die letzten Vertreter eines historischen Handwerkes in der Region Hohenlohe gewesen sind. Das heißt also Handwerker, die heute überhaupt nicht mehr vorkommen, wie beispielsweise Küfer oder Wagner, die sind auf diesen Fotos zu sehen. Das sind etwa 50 Fotos des Fotografen Roland Bauer.
Sie haben ja auch erwähnt, dass es gerade wirklich sehr viele Gebäude gibt auf dem Gelände. Das Gelände ist sehr groß und eben gerade deshalb wurde das Freilandmuseum hier in Schwäbisch Hall ja auch schon häufiger als Filmkulisse benutzt. Für welche Filme eigentlich genau?
Na, jetzt ganz brandaktuell der Film über den Widerstandskämpfer Georg Elser. Der hat versucht, den Krieg zu verhindern dadurch, dass er ein Attentat auf Adolf Hitler verübt hat, was fehlgeschlagen ist. Und dessen Lebensgeschichte, der ist kurz vor Kriegsende, ist er noch ermordet worden auf Befehl von Hitler persönlich. Und diese Lebensgeschichte, die ist verfilmt worden hier bei uns. Der Film wird Anfang April in den Kinos Premiere haben. Davor hat es von Margarete Steiff eine Verfilmung gegeben. Es gab eine ganze Reihe von Filmen, die hier bei uns oder zum Teil hier bei uns gedreht worden sind.
Was denken Sie, wie das in Zukunft mit dem Freilandmuseum weitergehen wird? Gibt es überhaupt noch genug finanzielle Mittel, das weiterhin so zu machen? Und ist das Interesse und Einzugsgebiet überhaupt noch groß genug, dass es da quasi genug Leute gibt, die sich sowas anschauen wollen?
Ja, also über die finanzielle Ausstattung kann ich nur sagen, dass ich davon ausgehe, dass sie in der Weise, wie es in den letzten Jahren möglich war, weiterhin besteht. Wir sind ja eine vereinsgetragene Einrichtung, wo viele Einrichtungen bzw. Gebietskörperschaften gemeinsam die Verantwortung übernehmen. Wir bekommen darüber hinaus Unterstützung durch das Land Baden-Württemberg. Was das Einzugsgebiet und das Interesse der Besucher anbelangt, da bin ich sehr optimistisch. Wir hatten im letzten Jahr eine kräftige Steigerung der Besucherzahlen. Wir sind im Moment bei 107.000 Besuchern und das ist für eine Einrichtung unserer Größenordnung, denke ich, ein sehr respektabler Wert, wobei ich davon ausgehe, dass wir durch weitere Attraktionen und durch weitere Aktivitäten, weil wir hören ja nicht auf mit dem Abbilden der Geschichte, so wie die Geschichte weitergeht, muss natürlich auch das Abbild der Geschichte weitergehen und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, in den nächsten Jahren da auch noch eine Schippe draufzulegen.
In der Woche vom 25. bis zum 29. März werden wieder zahlreiche Jazzfans in Hall anzutreffen sein. Zum 9. Mal nun hat der Jazzclub Schwäbisch Hall das Jazz Art Festival organisiert und Künstler aus aller Welt in unsere Stadt eingeladen. Ein Highlight wird vor allem die Jan Gabarek Group sein, welche einen internationalen Ruf genießt. Außerdem wird es ein musikalisches Aufeinandertreffen von Omar Sosa aus Kuba und dem Schwaben Jo Kraus geben. In diesem Jahr wird Radio Störfunk das Festival begleiten und Interviews sowie Konzertaufnahmen in der Festivalwoche senden. Wie das Festival entstanden ist und wie stressig die nächste Woche für die Veranstalter wird, darüber hat Melissa Eckstein mit Dietmar Winter, Vorsitzender des Jazzclubs Schwäbisch Hall, gesprochen.
Herr Winter, das Jazzart Festival wird nächste Woche zum 9. Mal in Schwäbisch Hall stattfinden. Was werden denn die diesjährigen Highlights sein?
Nun, zum einen gleich unser Auftaktkonzert am 25. März 2015. Die Jan Gabarek Group im Neubausaal um 20 Uhr. Und ja, dann verteilt es sich. Für uns sind es natürlich alles Highlights, da wir ja verschiedene Gruppen sind, die dieses Festival gemeinsam tragen. Trio Sense, ein äußerst erfolgreiches Trio in Deutschland. Michel Goudard, Murat Koskun am Donnerstag. Wer ein bisschen in den Indie-Bereich rein möchte, ist sicherlich ganz interessant, das Konzert von Johanna Borchert. Und ja, der Freitag-Highlight ist natürlich Omar Sosa und Jo Kraus.
Und wie viele Besucher erwarten Sie und wie ist das Festival in den letzten Jahren gewachsen?
Nun, wir erwarten so um die 1.500 bis 2.000 Besucher. Während unserer Festivalzeit gewachsen ist das Festival dahingehend, dass wir natürlich jetzt auch bekannter in diesen Kreisen sind und sich somit auch Gruppen bewerben, ja, an die wir früher nicht so leicht herangekommen wären.
Und wie ist denn die Altersstruktur von den Besuchern? Also kommen eher ältere Menschen oder auch Jugendliche und Kinder?
Es kommen eher ältere Menschen, aber wir probieren da entgegenzusteuern mit verschiedenen Konzerten, wie zum Beispiel Johanna Borchert, die mehr so unsere Vorstellung die jüngeren Besucher anspricht, wie auch Omar Sosa und Jo Kraus, der auch einen sehr guten Ruf unter jüngeren Besuchern hat. Und ja, Nachwuchsbands, Musikgruppen wie das Julia Kadel Trio, das am Samstag in der Hospitalkirche spielt, sicherlich auch ganz interessant. Und ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der gern die Fantastischen Vier hört. Die haben wir natürlich nicht da, aber wir haben den Schlagzeuger von den Fantastischen Vier da, den Florian Dauner, der am Samstagabend mit seinem Vater in der Hospitalkirche auftritt.
Wo kommen denn die meisten Besucher her? Also eher sie aus Schwäbisch Hall und Umgebung oder reisen auch Leute von weiter her an, extra für das Festival?
Unser größter, meines Wissens, anreisende Personen kommen aus dem Ausland, einmal aus Norwegen und einmal aus England. Der englische Besucher ist unserem Festival schon seit vielen Jahren verbunden. Er kommt also jedes Jahr. Sowie auch die Besucherin aus Norwegen, deren Bruder hier noch wohnt und ja, sie besucht ihn und verbindet es dann gleich mit dem Festivalbesuch. Beide haben übrigens Dauerkarten.
Und wie ist das Jazz Art Festival entstanden? Was steckt dahinter?
Das Jazz Art Festival war eine Überlegung, ein Gedanken von der Kulturbeauftragten Frau Ute Berger, die auf uns zugetreten ist, uns Konzertkreis Triangel und damals hat ja noch der Club Alpha 60 die Jazzkonzerte bzw. das Jazzfestival mitveranstaltet und hat uns gefragt, ob wir nicht, was wir einfach davon halten, ein Jazzfestival in Schwäbisch Hall zu gründen. Und ja, da haben wir einfach mal angefangen.
Und welchen Ruf genießt das Jazz Art Festival in der Jazzszene?
Zumindest, soweit es uns bekannt ist, einen sehr guten Ruf. Man schaut schon drauf, was auch die Festivalveranstalter in der sogenannten Provinz auf die Beine stellen. Und um uns herum, gut, gibt es Aalen, dann Stuttgart und dann, ja, war es auch schon.
So ein Festival ist ja auch ein hoher Aufwand, was das Finanzielle betrifft. Wie wird es denn finanziert?
Ja, wir freuen uns dieses Jahr, dass das Land Baden-Württemberg uns finanziell unterstützt und natürlich unsere zahlreichen anderen Personen, die angefangen von großen Firmen bis in kleine Unternehmen geht.
Ist die kommenden Woche für Sie als Vorsitzender des Jazzclubs denn sehr stressig? Wie viele Leute arbeiten denn bei dieser Organisation mit?
Also wir haben einen sehr langen Vorlauf, was die Vorbereitungen angeht. Da haben wir im letzten Jahr schon im September, Oktober angefangen zu planen, erste Vorgespräche zu führen. Und ja, je näher es zum Festival geht, umso arbeitsintensiver wird es, denn viele Dinge müssen dann spontan erledigt werden, dann kommen dann noch Änderungswünsche von den Künstlern, dann passieren ja Dinge, die eigentlich manchmal auch nicht vorhersehbar sind und man muss ja sehr improvisieren. Es ist natürlich eine sehr stressige, manchmal auch eine aufreibende Zeit, aber es entschädigt auch auf der anderen Seite die Zufriedenheit der Besucher, die positiven Rückmeldungen und ja auch die eigene Lust und der Spaß, so etwas auf die Beine zu stellen.
Radio Störfunk wird ja in diesem Jahr zum ersten Mal das Jazzart Festival begleiten und dazu gibt es ja dann noch ein aufwendiges Festivalprogramm mit Interviews und Aufnahmen der Konzerte. Was sagen Sie dazu?
Hat uns sehr gut gefallen, dass jetzt auch nicht nur die Besucher des Festivals visuell und bei den Auftritten spüren können, sondern dass man es auch noch einmal nachhören kann, was man da erfahren und genossen hat.
Das war das Nachrichtenmagazin Fokus Südwest. Redaktion und Moderation Ute Bartels, Mona Weibrecht, Frauke Keil, Philipp Almasi und Melissa Eckstein. Alle Meldungen zum Nachlesen und die Beiträge zum Download auf störfunk.de. La próxima vez, tu última verdad.